Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Wir sind wieder am Start.
Hallo.
Die 14 Tage sind um. Und heute geht es mal ein bisschen anders los, weil ich muss mich entschuldigen.
Okay, was hast du gemacht?
In der Folge des Gimli-Gliders, also den Fall über Air Canada Flug 143, habe ich die Boeing 767 versehentlich als Jumbojet bezeichnet. Das ist natürlich völliger Quatsch. Die Boeing 747 ist ein Jumbo, die 767 ein Großraumflugzeug. Und der liebe Julian wies mich darauf hin, fand die Folge sonst aber super.
Ja, ist ja nett, dass auch die Zuhörer aufpassen.
Ja, Gott sei Dank. Ja,
klasse.
Das war nämlich nur der erste Fehler. Okay. Es gibt noch einen zweiten Fehler. Und das ist mir tatsächlich richtig unangenehm. Und ich weiß nicht, welcher Teufel mich da geritten hat. Aber in der Episode über den Teneriffa-Crash habe ich gesagt, dass der 21. März 77 der Unglückstag wäre. Tatsächlich geschah das schwere Unglück aber am 27. März 77. Hier geht mein Dank raus an TSG-Player für den Hinweis. Aber auch er findet unseren Podcast ansonsten super.
Das ist ja schon mal viel wert, trotz der Fehler. Aber da wir alle nur Menschen sind.
Genau. Da erstmal vielen, vielen Dank für. Das erreichte mich nämlich über Spotify. Und habe ich natürlich direkt geändert in den Episoden und auch in der Folgenbeschreibung. Und dann möchte ich nämlich trotzdem noch weiter Danke sagen, denn uns hat noch mehr Feedback in den letzten Tagen erreicht. Und zu deiner Geisterepisode zum Beispiel gab es nämlich ein Feedback von Unbekannt. Danke für die Folge, kann sie gerade leider nicht hören, bin alleine zu Hause und es wird Abend. Dazu habe ich zu viel Schiss, werde es aber nachholen im Zug oder so.
Oh Mensch. Ja, gut, okay, aber ich hoffe, es hat gefallen, falls sie schon gehört hat oder er.
Genau, das hoffen wir mal. Und dann schrieb noch Ayo007. Hi, ich bin vor kurzem auf diesen Podcast gestoßen und ich muss sagen, 5 Daumen hoch.
Klasse.
Genau. Und ich habe mich in unserer letzten Folge habe ich mich versprochen, da hat es doch so geregnet, erinnerst du dich noch? Ja. Und da hat Frank uns oder mich darauf hingewiesen, dass ich gesagt habe, hoffentlich ist das Wetter besser als bei euch, was ja totaler Quatsch ist. Es sollte natürlich heißen, hoffentlich ist das Wetter bei euch besser als bei uns.
Ja.
Ja,
ja, gut, okay, naja, passiert.
Genau. Ansonsten habe ich noch ein von Boeing 747-Fan, der findet nämlich echt cooler Podcast. Ich interessiere mich auch für Flugzeugabstürze. Und zu guter Letzt, erinnerst du dich noch daran, dass der Onkel von meinem Mann mal sagte, Blackbox wäre ein besserer Name für unseren Podcast?
Ja.
Dazu kann ich dir sagen, dass Erbo uns geschrieben hat. Also Transpondercode 77 finde ich wesentlich aussagekräftiger als Blackbox, weil das viel eher einen Notfall signalisiert. Interessant, euer Podcast.
Ja, aber finde ich auch. Da muss ich ihm recht geben. Und nein, wir ändern den Namen nicht. Nein. Weil, wie gesagt, Blackbox, nein, das passt auch nicht so wirklich.
Genau. Also ein dickes Danke für alle Feedbacks, die wir bekommen haben. Denn mit euch wachsen wir und wir freuen uns immer riesig, wenn wir von euch was lesen.
Genau.
Genau, also kommentiert gerne fleißig weiter. Und weil ihr bestimmt schon wartet, geht's jetzt eigentlich los.
Okay, würde dann starten wir mal in die Folge.
Überraschung! Es geht mal wieder in die USA.
Ach, das hatten wir ja schon lange nicht mehr.
Ja, ich befürchte schon, wenn ich dahin jemals einreisen möchte, darf ich bestimmt nicht. Weil so oft wie ich über Flugzeuge und Flugzeugabstürze recherchiere. Aber steht eh noch in den Sternen, wann das mal auf dem Plan steht. Wobei ich finde ja immer noch, Weihnachtsshopping in New York muss großartig sein.
Ja, aber ich sag mal, für 3 Tage dahin zu fliegen, weil ich bin ja auch nicht so die tolle Fliegerin, sag ich mal. Weiß ich nicht, so
ja, das,
eher nicht.
Ja, das stimmt schon. aber ich würde ja gerne noch mal einen Roadtrip von Las Vegas nach L.A. machen. Das wäre ja so der große Traum. Mit so einem riesen Camper. Können wir zusammen machen? Können wir da auch aufzeichnen?
Oh, dann müssen wir im Camper zusammen schlafen und ich schnarch.
Okay, machen wir nicht. Hat sich gerade erledigt. Gut, ich würde sagen, dann steigen wir jetzt in die Folge ein, bevor wir auf noch mehr blödere Ideen kommen.
Genau.
Es geht heute zurück zum 25. Januar 1990. Denn es geht um Avianca Flug 052. Ein Linienflug von Bogotá in Kolumbien nach New York mit einem Zwischenstopp in Medellin, das auch in Kolumbien liegt. Geflogen wird mit einer Boeing 707-321B. Der Boeing 707 wird oft der Beginn des Jet-Zeitalters zugeschrieben, auch wenn sie nicht das erste Verkehrsflugzeug war. Aber sie dominierte gerade in den 60er und 70er Jahren eben doch die Luftfahrt, egal ob national, international, transkontinental oder transatlantisch. Pan Am bestellte 1955 die ersten 20 ihrer Art. Die Boeing 707 hat insgesamt 4 Gondeltriebwerke, jeweils also 2 Stück unter den Flügeln verbaut. Das Schmalrumpfflugzeug kann bis zu 189 Passagiere transportieren, ist 46,61 Meter lang bei einer Spannweite von 43,41 Metern und hat eine Kraftstoffkapazität von 90.200 Litern. Und wundert euch bitte nicht, ich habe mich entschieden, in dieser Folge bei Litern zu bleiben und nicht bei Pfund, wie es eigentlich üblich wäre. Aber ich denke, dass wir mit Litern einfach eine bessere Vorstellung haben. Mit dieser Kraftstoffkapazität kann sie eine Strecke von bis zu knapp 7.000 Kilometern zurücklegen. Das Flugzeug vom heutigen Donnerstag im Jahr 1990 wurde schon 67 gebaut und hat seitdem in den 23 Jahren 61.196 Stunden in der Luft verbracht. Ihr Kennzeichen? Hotel Kilo 2016. Aber steigen wir langsam ein. Avianca 052 macht sich mittags bei bestem Wetter abflugbereit für die erste Etappe des Fluges. Und während die Passagiere boarden, gucken wir ins Cockpit. Hier sitzt Kapitän Laureano Cavides, 51 Jahre alt. Er arbeitet seit dem 17. Mai 62 bei Avianca und hat in dieser Zeit über 16.000 Flugstunden gesammelt. 1.500 bzw. ein bisschen mehr als 1.500 auf der 707. An seiner Seite befindet sich First Officer Maurizio Klotz, eingestellt bei Avianca am 1. Oktober 86 und kommt somit auf 1.837 Stunden in der Luft. Was schon viel ist, aber eben im Vergleich zum Kapitän auch wieder nicht. Außerdem ist er ganz frisch auf der Boeing 707. Hier hat er nur 64 Stunden im Cockpit verbracht. Und der dritte im Bunde ist der 45-jährige Flugingenieur Matthias Moyano. Auch er ist schon viele Jahre bei der Fluggesellschaft, ganz genau seit 9. Mai 66. Er hat insgesamt über 3000 Flugstunden im Cockpit der 707. Wenn man aber all seine Flugstunden zusammenrechnet, knackt auch er die 10.000er-Marke. In der Kabine kümmern sich 6 Besatzungsmitglieder um das Wohl der Passagiere. Und endlich geht's in Richtung Medellin. Um 13.10 Uhr Ortszeit und somit 5 Minuten vor dem geplanten Start erhebt sich die 707 in den kolumbianischen Himmel. Landung in Medellin knapp eine Stunde später um 14.04 Uhr Ortszeit. In den Tanks befinden sich insgesamt noch 30.500 Kilogramm Treibstoff. Zu wenig für den Flug nach New York. Es wird nachgetankt, sodass sie am Ende auf etwas über 35.000 Kilogramm kommen. Genug, um auch eine Warteschleife fliegen zu können. Und jetzt kommen wirklich ein bisschen viele Zahlen. Verzeiht mir das, aber wir brauchen das tatsächlich für den weiteren Verlauf der Folge. Ihr müsst auch nicht mitschreiben, ich frage das nicht ab, keine Sorge. 25.180 Kilogramm sind für die Reise an sich geplant. 2.050 Kilogramm als Reserve, 3.400 Kilogramm als Alternativtreibstoff, 2.200 Kilogramm Haltetreibstoff und 680 Kilogramm Taxitreibstoff für das Rollen zur Startbahn und von der Landebahn zum Gate. Damit kommen sie auf 33.510 Kilogramm. Der Verantwortliche erhöhte auf die eben schon von mir erwähnte Masse von 35.000 Kilo. 15.08 Uhr, Startfreigabe mit Ziel New York. Hier herrscht in New York aber schon seit dem frühen Morgen das totale Chaos, denn das Wetter ist schlecht. Unwetter ziehen über die Stadt und als wäre das nicht schon Druck genug für die Lotsen im Tower, macht auch noch die Flugsicherung mit Sitz in Washington DC zusätzlichen Druck. Sie will, dass am JFK Airport New York mindestens 33 Flugzeuge pro Stunde landen. Bei gutem Wetter kein Problem, an diesem Tag aber eben schon. Selbst die Fluglotsen erachten dies als zu unsicher und trotzdem ist der Kommentar der Flugsicherung: Notfalls müssen Flugzeuge aus Übersee erst einmal Schleifen fliegen. So soll zumindest die Aussage gewesen sein.
Ja, aber das ist doch nicht gut, wenn etwas unbedingt muss, vor allem wenn die Profis es für unsicher halten.
Das sehe ich genauso. Und es gab auch immer wieder Flughafensperrungen, zeitweise, weil einfach das Wetter zu schlimm war. Mhm. So kam es eben dann auch zu Verspätungen, aber der Druck wurde denen trotzdem gemacht. Kommen wir zurück zu Avianca 052. Sie wissen noch gar nichts von dem schlechten Wetter, denn einen Wetterbericht haben sie nie angefordert. Warum, weiß bis heute keiner. Nach etwa 4 Stunden Flug befinden sie sich nun schon im Luftraum von Virginia, genauer auf der Höhe von Norfolk, noch etwa 40 Minuten Flugzeit von New York entfernt. Am Funk ist heute der First Officer, denn die Englischkenntnisse von Kapitän Cavides sind nur gerade so ausreichend.
Und das siehst du, und das verstehe ich, schon wieder nicht. Ich meine, wie kann das denn sein? Die müssen doch Englisch können.
Ich war tatsächlich auch überrascht, als ich das gelesen habe.
Also nicht nur Schulenglisch, sondern...
Ja, vor allem, weil man ja davon ausgeht, eigentlich sprechen in der Luftfahrt alle Englisch.
Ja, deswegen. Das ist ja die Weltsprache sowieso Nummer 1 eigentlich. Ja.
Ich fand das auch merkwürdig, aber gut. Heute ist eben deswegen der Co-Pilot dafür zuständig, denn der spricht wohl Englisch.
Ja, wenigstens einer kann es dann, okay.
Ja, zu dem Können kommen wir gleich noch.
Okay.
Aber genau hier, also auf Höhe von Norfolk, werden sie nun in eine Warteschleife über dem Ozean geschickt. Nach gut 20 Minuten in der Warteschleife darf die Boeing 707 sinken und langsam Richtung New York fliegen. Von dem Unwetter, dem mehr werdenden Wind und vor allem den Windscherungen an den 4 Landebahnen am JFK Airport wissen sie immer noch nichts. Doch auch ohne dieses Wissen überlegen die Piloten, nach Boston auszuweichen, um nicht noch länger warten zu müssen. Und Boston, New York ist so ungefähr 300, 350 Kilometer entfernt. Das Problem an der Sache ist aber, dass das Area Control Center von Washington und damit auch der Lotse, der für Avianca 052 zuständig ist, so viel zu koordinieren hat, dass er die Anfrage von ihnen, nach Boston auszuweichen, schlicht und einfach vergisst.
Das klingt schon wieder nach einer Verkettung von ganz vielen kleinen Dingen.
Und genau so ist es. Vor allem, weil der Reisetreibstoff nämlich langsam aufgebraucht ist.
Ja, aber sie hat doch viel getankt, oder nicht? Also, hä?
Ja, also sie haben jetzt noch 90 Minuten können sie jetzt noch fliegen.
Okay. Aber da bin ich gespannt.
Ja, das kann's auch sein, denn sie fragen den Fluglotsen jetzt nochmal und er gibt ihnen Boston tatsächlich als Alternative, wobei auch er sagt, dass sie in maximal 30 Minuten am planmäßigen Flughafen in New York landen können. Und gerade als die Piloten das besprechen und Flugingenieur Moyano nochmal den Treibstoff berechnet, werden sie einem anderen Fluglotsen zugewiesen. Der weiß allerdings nichts von dem eventuellen Ausweichplan auf den anderen Flughafen. Im Gegenteil, er schickt sie direkt in die nächste Warteschleife, diesmal auf Höhe von New Jersey. Übergabe an die Fluglotsen in New York. Dann endlich Landeerlaubnis für Avianca 052. Sichtweite an der Landebahn etwa 800 Meter. Oder auch nicht, denn durch Fehlanflüge anderer Maschinen muss die kolumbianische Boeing wieder in die Warteschleife. Auf Nachfrage beim New York Center, wann mit einem erneuten Versuch zu rechnen ist, bekommen sie nur die Antwort: Warteschleife für unbestimmte Zeit.
Aber auch die Lotsen können doch davon ausgehen, dass Flüge nicht für ewig Treibstoff haben.
Sollte man meinen, so. Ja. Also es ist ja nichts, also ewig können die da oben nicht bleiben.
Nee, genau.
Vor allem dachte ich, dass sie sie dann halt zum Ausweichen schicken.
Ja.
Also selbst wenn die die Anfrage vergessen oder nicht mitgekriegt haben, der nächste Lotse oder der nächste Lotse, dass die eigentlich dann ausweichen wollten, dann müssen sie doch irgendwann selber mal auf die Idee kommen, die kreisen da schon ewig.
Ja, genau, jetzt müssen wir die auch mal landen lassen.
Ja, genau. Ja.
Wie so ein Reißverschlussverfahren.
Ja.
So ungefähr.
Genau.
So, weißt du?
Vor allem, weil sie mittlerweile 73 Minuten in der Warteschleife verbracht haben. First Officer Maurizio Klotz bittet nun um Priority, also Priorität beim Landen, denn so langsam geht ihnen der Treibstoff aus. Und tatsächlich scheint es zu funktionieren. Der Lotse fragt zwar noch, ob sie einen Ausweichflughafen hätten, aber der Crew im Cockpit scheint mittlerweile klar zu sein, dass sie das nicht mehr schaffen können. Und genau so kommunizieren sie es auch. Allerdings wechselt dann ein weiteres Mal der Fluglotse.
Das kann doch nicht wahr sein.
Doch. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass dem neuen Lotsen von dem alten nichts über das Problem mit dem Treibstoff gesagt
wird. Das ist doch ein Witz, oder?
Ja.
Hammer.
Ja. Aber es geht ja jetzt endlich wieder in den Endanflug. Noch 27 Kilometer und endlich wieder die Übergabe an den Tower-Lotsen des JFK New York. Nur noch zwei Flugzeuge sind vor ihnen, doch der Treibstoff wird immer weniger und weniger. Dann folgt die Landeerlaubnis. Die Wolken hängen aber so tief, dass der Kapitän die Landebahn einfach nicht sehen kann. Sie sind nur noch 3 Kilometer vom Flughafen entfernt, als sie von einem Scherwind erfasst werden, der sie so weit nach unten drückt, dass sie nur noch 70 Meter über dem Boden sind. Und über Scherwinde haben wir ja schon mal gesprochen. Die werden nämlich auch Microbursts genannt. Und ich habe euch das nochmal ganz schnell zusammengefasst. Im Lehrbuch wird er als plötzlich auftretender böiger Fallwind beschrieben. Und in einer Reportage habe ich gesehen, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, als wenn man in der Spüle den Wasserhahn aufdreht. Weil dann trifft das Wasser auf den Boden des Spülbeckens und verteilt sich dann gleichmäßig zu den Seiten. Nur, dass das Ganze eben mit Luft anstatt mit Wasser geschieht. Wenn jetzt also ein Flugzeug auf so einen Microburst trifft, wird es zu Beginn durch den Gegenwind förmlich angehoben, dann durch den Abwind nach unten gedrückt und ganz zum Schluss folgt der Rückenwind. Dieser Rückenwind ist mit das Gefährlichste, denn dieser entzieht dem Flugzeug seinen Auftrieb unter den Flügeln und kann die Maschine ebenso zum Absturz bringen. Kapitän Kavides entscheidet, durchstarten. Vollen Schub auf die Triebwerke und Meldung an den Tower-Lotsen. Der Kapitän wird nervös. Energisch und bestimmt weist er seinen First Officer an, dem Tower mitzuteilen, dass sie einen Notfall, also Emergency, haben. First Officer Maurizio Klotz bestätigt das, gibt aber nur weiter, dass ihnen der Treibstoff ausgeht. Und auch bei der Übergabe an die Anflugkontrolle für einen weiteren Versuch spricht er niemals von Emergency. Nun also wieder eine Kurve, die sie zurück in den Endanflug bringen soll. Sie sind die Nummer 2 im Endanflug. Diesmal muss es einfach klappen. Doch dann geht plötzlich Triebwerk 4 aus und nur Sekunden später auch Triebwerk 3. Avianca 052 erbittet noch einmal Priority mit dem Zusatz, dass schon 2 Triebwerke ausgefallen seien. Prompt folgt die Freigabe für ILS-Anflug auf Piste 2-2 links. Doch auch Triebwerk 1 und 2 gehen nun aus. Kurz darauf stürzt Avianca 052 ab. Die Lotsen sehen den Flug nicht mehr auf ihrem Radar und erreichen auch niemanden. Doch Alarm schlagen sie erstmal nicht, denn sie vermuten, dass es am Wetter liegt.
Ey, da kann ich ja nur noch mit dem Kopf schütteln. Echt?
Ja, das ist schon wieder so ein Ding, wo du denkst, das kann also doch nicht sein.
Diese Fluglotsen, ich weiß nicht, wo die ihre Ausbildung gemacht haben. Ich glaube, das will ich auch gar nicht wissen.
Ja, wird nachher noch besser.
Oha.
Aber ratzfatz gehen eben Notrufe von den Anwohnern ein. Denn die Boeing 707 stürzt in ein kleines, hügeliges Gebiet in Cove Neck, nur 24 Kilometer entfernt vom Flughafen. Und Cove Neck liegt auf Long Island und in der Oyster Bay, die zu Nassau County, also im Bundesstaat New York, gehört. Alle verfügbaren Rettungskräfte, die irgendwie in der Nähe sind, rückten an. Und tatsächlich, in den Trümmern des Flugzeugs finden sie Überlebende. Babys, Kinder, Erwachsene. Insgesamt 85 Menschen. Das Cockpit allerdings wurde beim Aufprall abgerissen, schleuderte weiter und wurde durch einen dort stehenden Baum schlussendlich gebremst. Alle drei Cockpit-Insassen starben, genau wie 70 weitere Menschen. Bis zum 11. September 2001 war das die größte Rettungsaktion jemals im Großraum New York. Und jetzt müssen wahnsinnig schlimme Minuten und Stunden für alle dort anfangen. Also das muss ja ein Horror sein.
Ja, aber das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen.
Nee, ich finde auch, man kann sich da mal nicht reinversetzen. Nee. Auch wenn man das dann irgendwie liest oder Bilder dazu sieht, ja. Aber...
Aber ich möchte das auch nicht erleben.
Also, um Gottes Willen, also auf gar keinen Fall. Ja. Unweit der Absturzstelle wohnten die Eltern von Tennisprofi John McEnroe. Auf ihrem Anwesen richteten die Rettungskräfte zwei Bereiche zur Triage ein, eine Leichenhalle und einen Kommandoposten.
Das muss aber auch spooky sein, oder? Ich glaube, ich wüsste gar nicht, ob ich dann noch da noch weiterhin wohnen könnte. Also so Leichenhalle, das
ja, es krass. Muss ganz schlimm gewesen sein. Ja. Aber die New Yorker waren so hilfsbereit. Unzählige kamen mit Lebensmitteln und Decken. Viele Spanisch sprechende kamen zum Übersetzen. Um 3.30 Uhr, also rund 6 Stunden nach dem Absturz, waren alle Überlebenden gerettet und in Krankenhäuser gebracht worden. Und noch während der Bergung beginnt zeitgleich die Untersuchung der NTSB. Die Blackboxes sind schnell gefunden und gehen sofort nach Washington DC ins Labor. Allerdings fällt den Ermittlern sofort bei der ersten Betrachtung schon auf, dass sich die Triebwerksschaufeln beim Einschlag anscheinend nicht mehr gedreht haben. Und auch in den Tanks sind nur noch ganz wenige Liter Treibstoff vorhanden. Wie wir also schon wissen, ist Avianca 052 wegen Treibstoffmangels kurz vor dem Flughafen abgestürzt. Doch wer ist schuld daran? Wer trägt hierfür die Verantwortung? Vielleicht können die Flugschreiber Licht ins Dunkle bringen. Doch der Flugdatenschreiber, der Höhe, Geschwindigkeit und so weiter aufzeichnet, ist defekt bzw. manipuliert.
Manipuliert?
Naja, also zumindest insofern, dass jemand vom Avianca-Wartungsteam die Folie, auf dem der Flugdatenschreiber alles speichert, vor dem Flug mit Klebeband fixiert hat.
Warum?
Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe nur gelesen, dass man sagte, dass es sonst lose hin und her gerutscht wäre. Aber warum sie das nicht sofort ordnungsgemäß festgemacht haben, da kann ich dir nicht sagen.
Das ist komisch.
Ja, finde ich auch. Aber so konzentriert sich dann jetzt alles auf den Stimmrekorder. Zumindest hier sind nämlich die letzten 40 Minuten aufgezeichnet. Und hier zeigt sich relativ schnell, dass das schlechte Englisch auch ein Problem war. Denn auch wenn First Officer Maurizio Klotz die Kommunikation mit dem Tower und dem Area Control Center übernahm, verstand Kapitän Laureano Cavides nicht einmal, worüber sie gesprochen haben.
Ja, aber ich sag ja, das geht gar nicht und ist für mich absolut unverständlich, dass es kein oder kaum, dass er kaum Englisch sprach oder kein Englisch.
Ja.
Ne? Also sprich wie auch immer.
Ja, es ist völlig absurd.
Komisch. Also, dass man sowas überhaupt einstellt.
Naja, oder das, also ich verstehe das nicht, weil, also nun bin ich kein Flieger und kein Pilot, aber ich bin davon ausgegangen eigentlich, dass die sich alle auf Englisch unterhalten.
Ja, aber du musst dir ja aber auch mal vorstellen, also hat er ja gar nicht, hat er gesagt, ja, sag mal, wir haben einen Notfall, genau. Emergency, und ja. Und der weiß ja nicht wohl, was das heißt.
Genau.
Und denkt, er hat das so über...
Ja, ja,
und das hat er ja nicht.
Kommen wir gleich noch zu, genau. Allerdings kann man ihn nicht unbedingt für das Unglück verantwortlich machen. Denn nach der Auswertung des Stimmrekorders steht eindeutig fest, dass er insgesamt 9-mal seinen ersten Offizier angewiesen hat, bestimmte Dinge weiterzugeben, zu ändern oder weitere Informationen einzuholen. Und ich habe das mal ein bisschen rausgesucht, beziehungsweise ein bisschen was rausgesucht. auf dem Stimmrekorder ist zum Beispiel um 21.24 und 6 Sekunden zu hören, wie er sagt, tell them we are an emergency. Also er hat extra explizit zu ihm gesagt, sage ihnen, wir haben einen Notfall.
Ja, aber das meine ich ja. Und da er das Emergency...
Ja.
Gut, ich weiß nicht, ob er das jetzt auf Spanisch gesagt hat oder auf oder so auf Englisch. Aber dann scheint er es ja auf Englisch gesagt zu haben.
Ja.
Ja, also dann konnte er ja doch ein bisschen Englisch.
Ja, also wohl, aber nicht gut. Aber es wohl nicht so gut, dass er mit denen hätte kommunizieren können.
Ja, aber er hätte ja hören können, ob da, er das so über so sagt. Ja,
er war also, dann wahrscheinlich auch aufgeregt und mit allem Möglichen beschäftigt. Das Ganze war ja jetzt um 21.24 und 6 Sekunden. Um 21.24 und 22 Sekunden fragt er dann auch nochmal nach. Did you tell him? Also, hast du ihm das gesagt? Und der Co-Pilot antwortet mit Yes, sir. Und da merkst du ja schon, dass irgendetwas falsch lief.
Mhm.
Und daran sieht man auch, dass er immer mal wieder fragt und zum Ende des Fluges eben noch viel mehr, ob der First Officer tatsächlich weitergegeben hat, dass es ein Emergency ist. Und der Knackpunkt ist eben, dass First Officer Klotz sprach eben die ganze Zeit immer nur von Priority und benutzt nicht einmal das richtige Wort Emergency. Und wenn er Englisch spricht, muss er das ja auch wissen.
Ja, selbstverständlich.
Und da ist es nämlich, hätte er also Emergency statt Priority gesagt, hätte er auch wahrscheinlich vom Fluglotsen sofort eine Reaktion bekommen und wahrscheinlich auch sofort die Erlaubnis zum Landen.
Mhm.
Aber wiederum teilen die Lotsen Avianca 052 auch nicht mit, dass in einer geringen Höhe von 150 Metern mit Windscherungen zu rechnen ist. In Dunkelheit, bei schlechter Sicht und dem Wind war es für den Kapitän eh schon schwer genug, den Gleitwinkel zum Flughafen einzuhalten. Die Windscherung, die sie zum Durchstarten zwang, besiegelte eigentlich schon ihr Schicksal.
Bekamen die Lotsen jetzt eigentlich auch Schuld?
Ja, naja. Also im Unfallbericht steht, die wahrscheinlichste Ursache dieses Unfalls war das Versagen der Flugbesatzung, die Treibstoffmenge angemessen zu regeln und ihr Versäumnis, der Flugsicherung eine Treibstoffnotsituation zu melden, bevor der Treibstoff ausging. Zum Unfall trug bei, dass die Flugbesatzung es versäumt hatte, während des internationalen Fluges zu einem Flughafen mit hoher Dichte bei schlechtem Wetter ein Einsatzleitsystem der Fluggesellschaft zu nutzen, um sich unterstützen zu lassen. Ebenfalls zum Unfall beigetragen haben das unzureichende Verkehrsflussmanagement der FAA und das Fehlen einer standardisierten, verständlichen Terminologie für Piloten und Fluglotsen in Bezug auf Mindest- und Notfalltreibstoffzustände. Das Safety Board stellt außerdem fest, dass Windscherung, Ermüdung und Stress der Besatzung Faktoren waren, die zum erfolglosen Abschluss des ersten Anfluges führten und somit zum Unfall beitrugen.
Also eigentlich bekommen nur die Piloten Schuld.
Ja, genau.
Das ist doch ein Witz.
Ja. Es gab aber Überlebende, die dann die FAA verklagten und warfen also der Behörde vor, die Sicherheit des Fluges nicht gewährleistet zu haben. Und im weiteren Verlauf bot Avianca jedem Überlebenden oder eben den Angehörigen $75,000 an. Und dem schloss sich die US-Regierung nach der Klage eben an. Und dann einigten sie sich auf einen Vergleich, der den Opfern bzw. Hinterbliebenen schätzungsweise $200 Millionen zusprach.
Ja, und trotzdem kann kein Geld der Welt das wieder gut machen. Also auch die Toten nicht wiederholen.
Da stimme ich dir zu 100% zu. Aber es wurde auch noch einiges geändert. Denn es wurde zum Beispiel eine englischsprachige Initiative gestartet. Also, dass man jetzt bestimmte Anforderungen stellt, die man eben können muss. Außerdem war das Ganze ein Anstoß für die Einführung internationaler Sicherheitsaudits der FAA. Die Flugsicherung hat die Ausrüstung der Verkehrskontrollzentren für Flugrouten eine Vorrichtung integriert, die eine aufgezeichnete Übertragung von Verkehrsmanagementinformationen ermöglicht, die von allen Flugzeugen innerhalb der Grenzen des jeweiligen Zentrums überwacht werden kann, um den Piloten frühzeitig Hinweise auf mögliche Verzögerungen auf der Strecke zu geben. Und zum Schluss habe ich noch was Skurriles, denn es wurden tatsächlich nach dem Absturz 2 männliche Passagiere ins Krankenhaus halt gebracht, weil die waren verletzt und wurden kurz darauf festgenommen, weil eine Krankenschwester der Polizei mitgeteilt hatte, dass sie vorher, also in Kolumbien, Päckchen mit Kokain geschluckt haben.
Krass.
Und dadurch, dass sie dann zur Untersuchung im Krankenhaus waren und der eine, glaube ich, auch operiert werden musste, ist dann eben aufgefallen, dass sie den ganzen Bauch voller Drogenpäckchen
haben. Ja, Pech, ne? Persönliches Pech, würde ich mal so sagen, ne? Genau. So wie es sein soll, ne?
Ja. Und beide bekannten sich danach des kriminellen Besitzes einer kontrollierten Substanz zweiten Grades für schuldig. Einer wurde daraufhin zu 7 Jahren bis lebenslänglich verurteilt und der zweite zu 6 Jahren bis lebenslänglich.
Also, ja, was soll man dazu sagen?
Ja.
Krass. Ja.
Ja. Das mal als Kuriles zum Schluss.
Also die hatten nicht Glück im Unglück, sondern die hatten Unglück im Unglück.
Ja.
Ja.
So ist es.
Ja gut, man weiß aber auch nicht, wenn die gelandet wären, ob man die schon echt denke, so wie die da drauf sind in Amerika, hätten die glaube ich schon.
Ja, aber das, schon rausgefischt. Das fand ich so skurril, das musste ich jetzt zum Schluss noch erzählen.
Ja. Ja, das ist wieder mal ein Ding, was man wieder nicht fassen kann.
Ja, und da siehst du mal wieder, wie sich das alles immer wieder aneinander reiht.
Ja, aber vielleicht sollten sie auch einführen, dass man zwischenzeitlich mal eine Wetterdiagnose durchgibt.
Das versteht auch bis heute keiner, weil eigentlich haben macht die Piloten, das ja genau, für die gesamte Route
Wetterdaten, ja.
Also es ist...
Also waren das wieder irgendwelche komischen Vögel, das ist schon, dass ich das so sagen muss, aber für mich hört sich das so an, die vielleicht mal eine Cessna geflogen haben oder so. Aber ja, entschuldige bitte, das ist doch nicht normal.
Nee, also das auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, es weiß keiner, warum die bis heute
und
nicht.
Und vor allen Dingen, wenn der Kapitän dem Co-Piloten sagt, sag mal hier, Emergency und so, warum sagt er das nicht selber? Wenn er redet doch Englisch dann in dem Moment. Ja, das sind so Sachen, das versteht man wieder nicht. Aber man kann die leider nicht mehr fragen.
Ja, genau.
Na, so, also, ja. Kurios wieder.
Das stimmt. Und ich kann schon spoilern, in 14 Tagen gibt's noch einen kuriosen Fall.
Noch einen?
Ja.
Na, da wartest du ja immer mit auf.
Ja, hatte ich bis letzte Woche noch nichts von gehört, verrückterweise.
Ja, spannend, spannend.
Habe ich gehört letzte Woche und musste mich da reinfuchsen und bin da gerade schon dabei. Und es ist wieder nur zum Kopfschütteln. Also wir kommen von Kopfschüttelfolge zu Kopfschüttelfolge zu Kopfschüttelfolge.
Ja, weil man das einfach als normal denkender Mensch, sag ich mal, einfach nicht verstehen kann. Ja.
Genau.
Okay.
Ja, damit sind wir dann am Ende. Wie gesagt, lasst uns gerne Feedback zukommen. Ich hoffe, ich habe nicht wieder einen Fehler gemacht in dieser Folge.
Genau, ihr passt ja auf.
Zum Glück.
Zum Glück, ja.
Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch zauberhafte 14 Tage bei hoffentlich bestem Wetter.
Genau, wünsche ich auch.
Genau. Bis bald.
Bis bald. Tschüssi.
Holz, und das geht ja schon super los.
Ja.
Oder Transatlantis. Atlantis?
Atlantis, ja.
Atlantis. Ihr Kennzeichen ist die Hitel. Vielleicht brauchen wir doch eine Stunde. Oder auch nicht. Denn durch Fehlanflüge anderer Maschinen.
Lotsen können doch davon ausgehen, dass Flugzeuge nicht für ewig Treibstoff haben. Aber auch die Lotsen können doch nicht davon ausgehen. Ist doch richtig.
Ich habe doch kein Nicht geschrieben. Aber auch die Lotsen können doch davon ausgehen.
Ach so.
Mittlerweile haben sie nämlich auch nur noch Sprit für 73 Minuten. Ach nee, weil sie 73 Minuten in der Luft verbracht haben. Also wieder 4 Sekunden später. Was zum Teufel habe ich hier geschrieben? Es wurde aber auch wieder einiges geändert dadurch, denn es wurde zum Beispiel eine Englischsprache...
Sorry.
Ich habe mir auch in meinem Skript einen Mist zusammengeschrieben.
Ich hör Dennis.
Ist hier ein Dennis? Grüße an Dennis, gehen raus!
Ja, aber ehrlich.
Aber es wurde auch noch einiges geändert. Denn es wurde zum Beispiel...